Ja, cool, die Sache mit den Finger down hier, dass du uns gezeigt hast, wer da ehrlich ist, der hat da, oder da haben wir alles schon mal mit zu tun gehabt, ne? Das ist vielleicht bei dieser Predigt ganz besonders wichtig, dass ich nochmal am Anfang sage, also irgendwelche Beispiele oder alles, was ich hier rede, hat niemals mit einzelnen Personen hier im Saal oder auch vor dem Bildschirm oder aus meiner früheren Gemeinde zu tun. Das ist ein Thema, was immer wieder passiert und mit Sicherheit können wir alle in unserer Geschichte zurückschauen, dass wir uns in Konflikte, in Streit begeben haben und manchmal nicht so besonders rühmlich uns dabei verhalten haben. Manchmal war es vielleicht auch am Ende so, wie du gesagt hast, dass am Ende vielleicht doch was Gutes stand, ne? Komisches Thema. Ich will euch die Personen noch mal ganz kurz vorstellen und ihr habt die Lesung ja gerade gehört, jetzt geht's los, ne? Da ist also einmal Paulus und Barnabas, die auf eine Reise gehen wollen. Paulus ist den meisten bekannt, Apostel, später Apostel, durch eine Begegnung mit Jesus vor Damaskus, wurde er berufen. Da war übrigens Barnabas, wenn ich mich recht erinnere, der als Fürsprecher für ihn auftrat, als die anderen diesem Paulus, der vor Saulus hieß und die Christen verfolgt hat, nicht so richtig trauen wollten. Also die beiden haben schon eine lange Geschichte miteinander. Und die wollten auf eine Reise gehen, eine Missionsreise, eine Reise, wo sie die Gemeinden besuchen wollten, die gegründet worden waren. Und da wollen sie, oder nee, da will Barnabas Johannes Markus mitnehmen. Johannes Markus, auch eine bedeutende Person aus der Kirchengeschichte, aus der Urgemeinde in Jerusalem. Seine Mutter öffnet ihr Haus für die Christen und es war wohl so, dass seine Familie auch eine wichtige Rolle spielte. Und Johannes Markus sagt, der Paulus, den will ich nicht. Weil der hatte sie, wir wissen nicht genau warum, auf der gemeinsamen Missionsreise zuvor verlassen. Da war er irgendwie früher zurückgereist und Paulus war offensichtlich von ihm enttäuscht. Er stellte es in Frage, ob Johannes Markus der Richtige wäre, jetzt miteinander auf eine neue Reise zu gehen. Und wenn man das liest, dann liest man oder hat gehört, da gab es einen heftigen Streit, eine heftige Auseinandersetzung. Das war also nicht so ein nettes Abwägen und jetzt darf jeder mal sagen, was er denkt und jetzt versuchen wir einen Kompromiss zu machen. Nee, die haben sich gefetzt. Barnabas wollte ihn mitnehmen, Paulus nicht. Und die ganze Reise war plötzlich sehr in Frage gestellt und gefährdet. Aber am Ende kommt es dazu, dass die Gemeinde sie segnet, allerdings in einer anderen Konstellation. Barnabas geht mit Johannes Markus, weiß gar nicht mehr wohin, glaube Zypern, bin ich mir aber nicht sicher, und Paulus geht mit Silas, auch einer bekannten Person aus der frühen Kirchengeschichte, auf Reisen, ein Mann, der auch später noch in der Geschichte vorkommt, der sitzt mit Paulus zum Beispiel im Gefängnis. Einer, der also auch ganz wichtig war für die Frühchristenheit. Und zumindest einen Vorteil hat das Ganze ja. Und das ist ja manchmal das Seltsame, dass wir am Anfang erstmal erschrocken sind, wenn es Streit oder Auseinandersetzungen gibt. Aber in dem Fall gibt es nicht nur eine Reise, sondern zwei Reisen. Ist doch schon mal ganz positiv, oder? Könnte schon mal einen Gedanken bei uns festsetzen, okay, Streit kann manchmal zu was führen, das am Ende sogar ganz positiv ist. Warum streiten die sich? Darüber kann man rätseln. Man rätselt ja auch manchmal, warum sich Leute heute streiten. Mein persönlicher Eindruck ist, dass da viel Persönliches auch drin war. Und Persönliches wird auch immer wieder eine Rolle spielen, wenn wir uns mit diesem Thema Diskussion, Konflikte, Streit auseinandersetzen. Und es ist ein Thema von Herzenssache, also unser Jüngerschaftsthema. Es wird auch heute ganz bewusst darum gehen, dass wir nicht gucken, warum in Gemeinden man streitet, sondern es geht darum, wie du, wenn du Jesus nachfolgst, daran reifen kannst, dich in solchen Situationen, wo es zu einem Streit oder zu einem Konflikt kommt, richtig zu verhalten. Und deshalb gibt es auch heute wieder ein Arbeitsblatt. Und das ist ein sehr ausführliches Arbeitsblatt mit drei Themenblöcken. Streit unter Jüngern, Streit unter Christen und dann Fragen zur Selbstreflexion. Und hinten Grundregeln für gute Gesprächs- und Konfliktkultur. Also zwischen diesem Anfangstext in der Lesung und dem Text auch nachher am Ende wird es etwas thematisch werden, aber es ist halt wichtig, weil es ein wichtiges Thema für dich ist, wenn du im Glauben weiterkommen willst und wenn du zu dem Segen werden willst, zu dem dich Jesus eigentlich berufen hat. Denn es geht auch darum, was passiert, wenn wir uns streiten und dann nicht richtig mitstreiten. Und deshalb auch dieser komische Titel, der ja vielleicht ein bisschen irritierend ist, von Herzen streiten. Ja, es geht um unser Herz. Es geht auch oft um sehr Persönliches. Übrigens auch bei den betreffenden Personen, Barnabas und Johannes Markus waren nämlich verwandt. Und manchmal spielen ja bei solchen Geschichten Verwandtschaftsbeziehungen oder Beziehungen überhaupt eine große Rolle. Auch in der Gemeinde merke ich das immer wieder, wie schnell Konflikte von dem geprägt sind, was vorher an Beziehungen da war. Und ich habe oft gesagt, hey, das ist schön, dass ich als Pastor nicht groß geworden bin in meiner Gemeinde, ne, und nicht schon dem anderen in der Jugendzeit die Freundin ausgespannt habe oder im Kindergottesdienst die Schaufel auf den Kopf gehauen habe. Ne. Man hat so seine Geschichte miteinander. Und manchmal merkt man das auch als neu dazugekommener, dass das eine Rolle spielt. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft das eine Rolle spielt bei scheinbar ganz sachlichen Konflikten, die da ausgetragen werden. Und Paulus, ja, der war natürlich persönlich enttäuscht. Hey, da muss man schon aufpassen als Leiter, wenn man unterwegs ist für Jesus, was bewegen will und dann sagt einer, nee, ich spiele nicht mehr mit, ich mache nicht mehr mit. Ich will doch was bewegen. Und einer steigt aus. Man versteht ihn vielleicht gar nicht, er erklärt sich vielleicht auch gar nicht. Das kenne ich gut, das Gefühl, wenn jemand aussteigt, erstmal damit zu kämpfen, mich nicht verlassen zu fühlen, sondern zu sagen, okay, es ist ein gutes Recht. Jeder darf entscheiden. Auch Jesus hat Menschen die Entscheidung überlassen. Und dann nicht persönlich geknickt zu sein. Ich glaube, Paulus ist hier persönlich enttäuscht. Und was ich interessant finde, er stellt dadurch die Eignung von Johannes Markus, der offensichtlich ja andererseits ein ganz engagierter Christenmensch war, in Frage, ob das denn nun der Richtige ist und ob man auf ihn noch setzen kann. Später wird übrigens alles wieder gut. Sie werden sich alle wieder vertragen. Aber sie werden sich alle auch weiter nochmal in Streit verstricken. Barnabas zum Beispiel im Galaterbrief kann man es nachlesen. Also nochmal von Herzen streiten. Was für ein Thema. Wäre ich besser zu Hause geblieben, denkt vielleicht der eine oder andere. Und mancher schaltet jetzt vielleicht ab, hoffentlich nicht, denn es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein persönliches Thema. Es geht um dich und es geht um dich in deinem Christsein. Und es geht um dich auch in der Frage, ob du ein Segen in dieser Welt sein willst, was ich nach wie vor glaube, fest glaube, dass wir berufen sind, ein Segen in dieser Welt zu sein, oder ob du vielleicht auch da und dort zum Unsegen oder zum Gegenteil wirst. Und nochmal, keine aktuellen Bezüge, nicht, dass irgendwer denkt, nee, die letzte Zeit hatte ich mit keinem richtigen Streit hier. Aber alle, die irgendwann mal mit mir Streit hatten, hoffentlich denken sie nicht, jetzt hält er mir hier eine Strafpredigt. Es geht sehr allgemein um mich und um dich. Und es geht um die erste Erkenntnis, weshalb ich diese Geschichte aus der Apostelgeschichte auch genommen habe, über die ich noch nie gepredigt habe. Die Erkenntnis, dass Streit unter Christen vorkommt. Ja, Streit kommt bei Jüngern und Jüngerinnen vor. Ist keiner ausgenommen, noch nicht mal die Apostel, noch nicht mal so ein toller Mann wie Paulus ist davon ausgenommen. Aber es ist immer was Besonderes, weil wir als Christen ja mit dem Anspruch unterwegs sind, eigentlich anders zu sein. Wenn Streit passiert, höre ich das oft, ja, aber wir sind doch Christen, wir müssten das doch anders machen. Und genau da ist das, und ich sehe eine Parallele zu Streit auch in Familien. Wenn in Familien Streit ist, dann wird es auch manchmal richtig hammerhart. Warum? Weil wir, glaube ich, mit einem hohen Anspruch unterwegs sind und dann wird dieser Anspruch enttäuscht. Und wo viel Anspruch ist, oder auch, denkt an Ehepaare, ne, wo man groß verliebt war und dann wird man enttäuscht, da kann es ganz schnell manchmal kippen, da wird es richtig hart. Und stellt manchmal ein idealisiertes Bild von Christsein und Gemeindesein, ein Bein. Und das ist erstmal wichtig zu realisieren. Ja, es könnte sein, dass auch unter Christen Streit ist. Ja, es könnte sein, dass auch ich mich, obwohl ich es ganz fromm und ganz edel meine, in Streit verstricke. Und dass ich dann zu Dingen neige, die gar nicht gut sind. Das Interessante ist ja, nicht nur die Frage, warum wir uns damit so schwer tun, die sicherlich ganz viel auch damit zu tun hat, was für einen Anspruch wir an uns haben, was für ein Bild von Christsein, aber auch mit persönlichen Dingen, Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen und auch auf dem Arbeitsblatt habt ihr die Möglichkeit, da mal zu reflektieren, persönlich zu reflektieren. Warum tun wir uns denn damit so schwer? Warum meinen wir zum Beispiel, wenn sich doch anbahnt, dass da ein Konflikt ist oder ein Streit ist, eher zu schweigen? Viele schweigen so lange, bis dann irgendwann das Fass überläuft. Und dann wundern sich alle, warum platzt denn da jetzt jemand der Kragen? Ja, oft, weil man nicht bei Zeiten gemerkt hat, dass was angesprochen werden müsste. Und das hat oft Ursachen in der Prägung, aus der wir kommen. Wir schweigen. Oder was mir auch immer wieder auffällt, auch in den Teamsitzungen, die wir haben. Wir haben viele Teamsitzungen im Moment, weil es um die Zukunft der Gottesdienste unter anderem geht. Und wenn dann jemand etwas sagt, auch mal was Kritisches sagt oder eine andere Meinung hat, dann entschuldigt man sich oft schon dafür, dass man jetzt eine andere Meinung hat. Und ich sage immer, wo, wenn nicht jetzt, hier ist der Raum, um alles auszusprechen, was diskutiert werden muss. Warum haben wir Hemmungen, zu unserer Meinung zu stehen? Das hat Gründe, aber meistens tief in mir selbst und nicht, hoffentlich nicht, in der Angst vor den anderen, die da auch sitzen. Wir haben viele Erfahrungen. Ich persönlich zum Beispiel habe es früher gehasst, in Diskussionen zu verlieren. Warum? Ich war der Kleinste. Meine Schwester war 12 Jahre älter, mein Bruder 8 Jahre älter, ich war der Pimpf. Meine eigene Schwester stand irgendwann in der Grundschule als Referendarin vor mir. Schrecklich, diese Erfahrung. Ja. Ich habe immer einen Kürzeren gezogen in Diskussionen. Ich habe es gehasst, bis weit in mein Erwachsenenleben. Und ich habe irgendwann lernen müssen, noch im Studium, dann mit Mitte 30, dass ich oft so gut vorbereitet dann in Seminare und Diskussionen ging, dass ich auf jeden Fall keine Blöße mehr zeigen werde. Ich war gut vorbereitet. Und dann hat mein Lehrer damals, Willi Weber, hat mir irgendwann gesagt, Detlef, merkst du eigentlich, was die anderen für einen Respekt vor dir haben? Und ich habe mich gewundert und dachte, ich bin auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs. Es hatte was mit mir zu tun, wie ich in allein schon Diskussionen ging. Es hat oft familiäre Gründe. Es hat Erfahrungen, die wir vielleicht in der Schule gemacht haben als Gründe, warum und wie wir uns im Streit verhalten oder damit umgehen. Und manchmal auch die Erfahrung unter Christen. Auch in Gemeinden. Ich werde das nie vergessen, was das für ein schönes Erlebnis war. Oder mehrfach habe ich es erlebt, wenn es gelingt, in Gemeinden Menschen dazu zu bringen, in Gemeindeversammlungen zum Beispiel offen zu sagen, welche Fragen sie haben und welche Gedanken sie haben. So ein Highlight für mich in meiner ersten Gemeinde nach den ersten Jahren zu erleben, wie auch jung Aufgenommene nach dem biblischen Unterricht 14, 15, 16-Jähriges wagten in der Gemeindeversammlung, das Wort zu ergreifen und nicht von irgendwem gleich abgekanzelt wurden und sozusagen rübergebracht bekamen, du hast hier zu schweigen. Aber ich weiß auch noch, wie die ersten Gemeindeversammlungen waren, dass ich selbst die Luft angehalten habe und gedacht habe, was ist hier für ein Klima? Wenn ich in so einem Klima aufwachse in der Gemeinde und wenn in der Gemeinde, ich weiß auch das noch in einer Gemeinde, ich dachte mich laus der Affe, da erzählt mir jemand, dass das Gemeindebriefteam den Gemeindebrief mit roten Anstreichungen für alle Rechtschreibfehler zurückgegeben bekam. Wenn sowas auch Gemeinde prägt, ist es natürlich kein Wunder, wenn man nicht wagt, was zu sagen, was vielleicht gesagt werden müsste, zu fragen, wo man Fragen hat, Unsicherheiten vielleicht zu beseitigen. Hey, es gibt so viele Erfahrungen, die dann dazu führen, dass wir schweigen. Oder dass man sich dann zurückzieht, das ist auch ein beliebtes Ding, man zieht sich zurück. Oft arbeiten Leute dann gar nicht mehr mit. Irgendwann stellen sie auch die Spenden ein und manchmal verlassen sie auch stillschweigend oder auch ganz offen die Gemeinde. Meistens mit einem guten Grund, aber das ist dann oft ein vorgeschobener. Aber letztendlich ist ein langer Weg von Konflikten, die nicht gut gelaufen sind, wo man nicht geklärt hat. Und das ist traurig. Das ist einfach nur traurig, weil es muss nicht so sein. Denn die Frage ist ja, wovon bringt es uns denn dann ab? Und wer, ich traue wieder mal dem Monitor da oben nicht, ne? Wovon es uns abbringt und wer am Ende siegt? Wovon bringt es uns denn ab, wenn wir nicht lernen, von Herzen zu streiten? Ich meine das ehrlich mit dem von Herzen streiten. Mit ganzem Herzen zu streiten, Das kann man lernen. Vielleicht erinnert euch, bald nachdem ich hier angefangen habe, habe ich angeboten, 2-3 Mal das Seminar immer richtig miteinander reden, weil ich weiß, dass dieses Thema wichtig ist, dass wir lernen, richtig miteinander zu reden. Ich habe Gemeinden erlebt und begleitet, da haben sich die Leute gefetzt und dann in ihrer Not irgendwann haben sie gebeten, dass sie Seminar mache. Man muss sich vorstellen, eine 200-Personen-Gemeinde ist bei so einem Thema dann, bei dem ersten Abend waren keine 30 Leute da. Komisch, oder? Sie haben gerade bewiesen, dass sie nicht gelernt haben, richtig miteinander zu reden, aber wenn ein Angebot da ist, es zu lernen, kommen 30 Leute. Am zweiten waren es 35, hatte sich ein bisschen rumgesprochen. Später wurde mir gesagt, wurde die CD so oft gebrannt und verbreitet wie nie zuvor. Also es ist hoffentlich nicht immer ganz sinnlos oder erfolglos über diese Themen zu sprechen. Hey, es geht um was Wichtiges. Wovon hält es uns denn ab? Es hält uns davon ab, was Svenja und Benny vorhin erzählt haben, persönlich im Glauben zu wachsen, das zu leben, wozu Jesus uns berufen hat. Das bringt uns ab von der Herzenssache, die Jesus hat, nämlich in dieser Welt ein Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein. Und wer sich am Ende freut, wer am Ende siegt, das muss uns allen klar sein. Der Widersacher, der Satan, der möglichst viele mit sich in den Abgrund ziehen will. Und der möglichst möchte, dass unser Leben eher gequält als freudig ist. Und das ist unsere Entscheidung, deine Entscheidung, ob du dich diesem Thema stellst und mal hinschaust oder ob du einfach weitermachst wie bisher in deinen Mustern. Wichtig, der Untertitel auch, kann man sehen, angestrichen, richtig streiten und trotzdem dem gleichen Ziel dienen. Darum geht's. Richtig streiten, ihr Lieben, und trotzdem dem gleichen Ziel dienen. Wir haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist durch Jesus Christus der Gemeinde vorgegeben. Und wenn wir Teil von Jesu Gemeinde sind, dann müssen wir uns diesem Ziel auch verschreiben. Und wenn wir irgendetwas tun oder lassen, was diesem Ziel nicht dient, müssen wir uns fragen, ob das unserer Verantwortung als Jünger und Jüngerin, als Christen entspricht. Bei allem, was wir tun, sagen oder lassen, müssen wir immer uns fragen, dient das dem Ziel? Oder dient das, was da gerade abgeht, eher nicht dem Ziel? Klassische, wunderschöne Geschichte, gleich am Anfang der Bibel. Kein grollt in seinem Herzen, weil Gott sich dem Abel zugewandt hat. Das sind oft auch so Geschichten, die zu Konflikten führen. Irgendwer fühlt sich benachteiligt. Irgendwer hat nicht den Gedanken, dass Gott vielleicht so groß sein könnte, dass er sich trotzdem noch zuwendet und dass er vergibt. Der Kain verstrickt sie in seine Gedanken. Deshalb so schön, dass das Thema Gottesbild bei Herzblut gleich am Anfang steht. Und dann kommt Gott zu dem Kain und sagt, hey, du musst Herr sein über das, was in dir da gerade aufsteigt. Überleg mal, wo das hingeht, wenn das so weitergeht. Ich habe mich oft gefragt und zum Glück dann ein inneres Stopp gefunden. Wo geht das hin, wenn ich jetzt weitermache und ich bereue es heute noch, dass da, wo ich diesen Impulsen jetzt den Knüppel rauszuholen, weil irgendwas mich persönlich sehr angefochten hat, was da irgendwer sagt oder machte. Ich habe es in der Regel nachher bereut, dass ich den Knüppel rausgeholt habe. Manchmal gab es auch Situationen, wo es gut war, auch mal mächtig im positiven Sinne zu sein. Jemanden in die Schranken zu verweisen, Grenzen zu setzen, wo Dinge laufen, die nicht sein dürfen. Aber meistens habe ich mich bereut und lange gebraucht, um die Scherben zusammenzukehren, die ich dann mit dem, was ich vom Zaun gebrochen habe, angerichtet hatte. Überleg bei all dem, dient es dem Ziel, zu dem du eigentlich Ja gesagt hast, als du mit Jesus dein Leben festgemacht hast. Und wenn du sagst, okay, wenn das so wichtig ist, wie der Detlef hier sagt, dann wäre es vielleicht richtig und wichtig, mal zu lernen, richtig zu streiten. Und das richtig Streiten fängt damit an, dass du lernst, keine Angst mehr vor Konflikten zu haben. Keine Angst vor Konflikten. Das klingt nett, ne? Ich weiß doch selber, wie ich manchmal früher schon, wenn ich die Rufnummer auf dem Display des Telefons gesehen habe, einen erhöhten Puls hatte, weil ich dachte, okay. Oder wenn XY um die Ecke bog, okay, was kommt jetzt wieder? Oder nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, XY hatte ich jetzt schon, keine Ahnung, ST, auf mich zukam, schon mit einem entsprechenden Hals und Blick. Okay. Es gibt Pastoren, die rennen und auch Älteste, die rennen ihr Leben lang dem hinterher, um möglichst jeden Konflikt zu verhindern. Halten den Deckel drauf und es wird nicht das diskutiert, was diskutiert werden muss, was geklärt werden muss. Und es ist fatal. Es ist ein ewiges Rennen, ein ewiger Kampf. Und er fängt damit an, dass wir Angst vor Konflikt haben. Und da sind wir wieder bei uns persönlich. Keine Angst vor Konflikten. Es könnte sein, dass schon morgen der nächste Konflikt auf dich wartet. Und? Kann doch sein, oder? Kannst du darauf vertrauen, dass Jesus dir hilft? Kannst du vertrauen, dass mal was anders läuft wie bisher? Der nächste Satz ist für Gemeinde ganz wichtig. Konflikte sind in Gemeinden, die ihren Auftrag leben, normal. Warum wohl? Ich weiß nicht, ob die Ältesten sich erinnern, als ich hier angefangen habe, habe ich gesagt, wenn wir anfangen, das umzusetzen, was er in der Zukunftswerkstatt als Vision für die Zukunft dieser Gemeinde vorgesehen hat. Wir sind dabei, diese Dinge umzusetzen und wir gehen weitere Schritte. Und ich bin nach wie vor der Meinung, da habe ich Ihnen gesagt, dann werden wir Konflikte erleben. Es wird Auseinandersetzungen geben, vielleicht sogar harte. Scheuen wir uns davor? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Konflikte sind in Gemeinde ihren Auftrag, leben normal. Wenn wir in Gemeinde keine Konflikte mehr erleben, und das wird jetzt vielleicht manche schocken, dass ich das so sage, weil das soll doch eigentlich alles schön und friedlich sein in der Gemeinde. Wenn wir keine Konflikte mehr erleben, dann hat der Satan auch keinen Grund mehr zu stören. Warum? Weil wir eh wirkungslos in dieser Welt sind. Weil es eh Schnuppe ist, ob es uns in dieser Stadt gibt oder nicht. Aber solange wir unseren Auftrag leben und hier Menschen zum Glauben finden und Menschen im Leben und Glauben Hilfe finden und heil werden, wird der Satan dann Interesse haben zu stören und kaputt zu machen. Also wird er auch versuchen, uns in Konflikte zu stürzen und zu verstricken. Das muss uns klar sein, es gehört dazu. Aber, und das ist was Wichtiges, Konflikte und vielleicht eine Nummer tiefer, Diskussionen sind Chancen. Das musste ich mühsam lernen. Das musste ich mühsam lernen, dass Konflikte, Diskussionen, Auseinandersetzungen Chancen sind. Es sind Chancen zu reifen, Chancen zu wachsen, Chancen den Horizont zu weiten, Chancen zu lernen. Niemand ist alleine so schlau, dass er schon alles wüsste. Ich weiß noch, wie ich am Beginn des Studiums auch mit Willi Weber, meinem Seelsorgelehrer damals, den ersten klinischen Seelsorgekurs mit meiner Klasse machte. Und dann machten wir das Apollo 13 Spiel. Kennt ihr das Apollo 13 Spiel? Wisst ihr, was Apollo 13 war? Das war die Geschichte von Apollo, wo oben im Weltall ein Problem bekam. Und dann mussten sie mit Bordmitteln eine Lösung finden. Unten auf der Erde hat man gesucht nach Lösungen, oben mussten sie mit Lösungen, mit den begrenzten Mitteln nach Lösungen suchen. Und das Spiel sieht kurz gefasst so aus, dass dann die Gruppe da sitzt, hat einen bestimmten Pool von Möglichkeiten. Und jetzt müssen sie mit diesen Möglichkeiten gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und ich saß da in meiner Hybris und dachte, ist doch klar, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß das. Warum wissen die anderen das nicht? Warum hören die nicht darauf, was ich sage? Interessant ist, dass Konflikte oft ausgehen von Menschen, die von sich selbst sehr überzeugt sind, dass sie alleine wüssten, was richtig ist. In der Seelsorge spricht man von einem starken Eltern-Ich. Ich reagiere heute auf starke Eltern-Ich-Botschaften oder Leute meistens sehr allergisch. Weil zu wissen, alleine zu wissen, was richtig und was wahr ist, ist in der Regel falsch. Die Wahrheit ist etwas, das hat Jesus gepachtet und nicht du und ich. Und ich musste in diesem Spiel bitter lernen, dass der Detlef nicht alleine weiß, was die beste Lösung ist, sondern dass wir als Team am Ende zu einer richtig guten Lösung kamen. Und deshalb bin ich bis heute ein Teamplayer. Ich bin ein Teamplayer, der gerne Teams anleitet, Lösungen zu finden. Und nicht ihnen, weil er der Pastor ist, sagt, das müsst ihr tun, das müsst ihr tun, das müsst ihr tun. Teams sind immer besser, als man alleine jemals sein könnte. Das ist meine tiefe Überzeugung, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, weil ich mich auch heute immer noch so schlau fühle. Ihr merkt, ich habe diese Themen selber reflektiert. Ich kenne meine Fallen. Und das ist wichtig, als Pastor, als Leiter, deine Fallen zu kennen. Und es ist wichtig zu lernen, zu klären, zu klären, zu klären. Dahinter steckt Reden, Reden, Reden. Verstehen lernen, verstehen lernen, verstehen lernen. Oft schon habe ich gemerkt, dass der, wo ich dachte, da habe ich jetzt einen Konflikt mit, da gibt's jetzt Streit. Beim genauen Hinhören und beim einander ins Herz schauen, plötzlich entdeckte, der meint's ja genauso ernst wie ich. Der hat halt andere Ideen. Aber die sind auch interessant. Da kann ich was lernen. Klären, klären, klären. Auch was in dir selber vor sich geht. Ohne das geht es nicht weiter. Konflikte sind Chancen. Ist dir das klar? Und das ist ein dritter wichtiger Satz. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel, welches? Wir haben darüber gesprochen. Das Ziel ist, welches ist dein Ziel? Überleg mal kurz. Ist es dein Ziel, als jemand, wo Jesus Christus nachfolgt, zum Segen zu werden? So würde ich das für mich definieren. Ist es auch dein Ziel, Gemeinde aufzubauen? Was hast du für Ziele? Was ist dein Ziel? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir machen diese ganze Sache Herzenssache, weil wir glauben, dass Gottes Herz für uns Menschen, für dich und mich und für die Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld schlägt. Das Ziel ist, Menschen zu Jesus einzuladen. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir wie Paulus und Barnabas uns mal über den Weg dahin vielleicht streiten, diskutieren, intensiv diskutieren, vielleicht auch am Abend nach Hause gehen und sagen, aber im nächsten Gespräch vielleicht schon Lösungen finden. Das Ziel ist entscheidend. Jesu Auftrag ist wichtiger als wir. Das glaube ich zutiefst. Was heißt das für deine Eitelkeit? Was heißt das für deinen Stolz? Was heißt das für deine Bereitschaft, mal im eigenen Herzen aufzuräumen und aus falschen Mustern auszusteigen, dir vielleicht auch mal Hilfe zu suchen, gelassener in solchen Situationen zu bleiben? Der Auftrag ist wichtiger als du und ich. Und der Auftrag, der ist klar. Wir sollen Licht in dieser Welt sein. Licht in dieser Welt sein. In Korinther 3, Vers 17 heißt es, alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Im Namen von Jesus Christus. Ich gucke im Moment manchmal die Verlautbarungen der Pressesprecher des Weißen Hauses und dann wird es mir immer schlecht. Aber ihr wisst alle, was das heißt, ein Pressesprecher zu sein oder eine Pressesprecherin. Ne? Du redest und lebst hier im Namen von Jesus, von Gott. Und wie können wir zu Jesus einladen, zu Gott einladen und den Leuten erzählen, hey, da ist Jesus gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir haben die Einladung, dass wir Frieden mit Gott bekommen, wenn wir durch Jesus Christus ihn unseren Vater werden lassen. Wie können wir dann untereinander in Unfrieden leben. Funktioniert nicht. Ne? Die ersten, die meistens abhauen, sind die eigenen Kinder, wenn sie merken, dass Eltern oder dass eine Gemeinde oder die Erwachsenen sich in Streitereien verstricken. Du sprichst im Namen Jesu. Du handelst im Namen Jesu. Und dann ist es wichtig, wie du das tust. Und das andere Wort, was ich ans Ende stellen möchte, aus Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es ist unser wichtigster Auftrag, zur Ehre Gottes zu leben. Das heißt nicht, so zu tun, als gäbe es keine Auseinandersetzungen, Streit und Konflikte. Aber wie wir es tun, wird Gott Ehre geben. Wie wir miteinander handeln, dazu ganz viel mehr auf diesem Blatt. Und ich möchte zum Ende kommen und dich einladen in der nachfolgenden Lobpreiszeit, wo wir Gott loben und preisen wollen, wo wir singen wollen, einfach das nochmal sacken zu lassen. Vielleicht auch das Arbeitsblatt persönlich oder in deinem Hauskreis oder in der Zweierschaft mal durchzugehen. Ja, wahrscheinlich ist wieder Stoff für 2 Abende drauf oder auch für 3. Stell dich dem Thema mal. Es ist wichtig für die Zukunft dieser Gemeinde, aber auch für deine Zukunft. Von Herzen streiten ist mir ein Herzensanliegen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du jeder Einzelne heute Morgen und auch vor den Bildschirmen kennst. Du kennst unsere Ängste vor Konflikten, vor Streit, manchmal sogar schon vor Diskussionen. Du kennst unsere Prägungen, die uns auf den Bein stellen. Du kennst unsere Eitelkeit, unseren Stolz. Du kennst unsere falschen Überzeugungen. Aber du hast uns berufen, deine Jünger zu sein. Deine Jüngerin, in deine Nachfolger hast du uns berufen, in deine Fußstapfen zu treten, Friedensstifter zu sein, aber auch die wie du die Dinge angesprochen haben, die angesprochen werden müssen und sollen, damit es weitergeht. Du kannst uns helfen, dass wir persönlich zu denen werden, die das können. Und mit jedem und jeder, wo sich durch dich und deinen Heiligen Geist verändern lässt, wird auch diese Gemeinde und wird auch diese Welt verändert. Und ich denke gerade, Herr Jesus, an unsere Welt, an die Politik, nicht nur in unserem Land, auch weltweit. So viele Beispiele, wie schlecht Streit läuft, wie ehrabschneidend, wie unterirdisch. Ich habe den Eindruck, der Satan tobt sich aus in dieser Welt. Wir sollen ein Gegenbeispiel sein. Und ich bitte dich, dass du uns dazu hilfst, als Gemeinde und ganz persönlich. Leg du durch deinen Heiligen Geist den Finger in die Wunde, wenn etwas zu klären ist. Wenn es dran wäre, etwas zu lernen, für mich persönlich. Und danke, dass du uns helfen wirst. Amen.